Wer Geschichten aus dem Altbau schon immer mal live sehen wollte und gucken wollte, wie Christoph und ich uns live verhaspeln, wenn wir die Geschichten vortragen, der hat jetzt die beste Gelegenheit dazu, denn wir treten auf am 21. Januar in Bremen und am 31. Januar in Leipzig. Für die Shows schreiben wir natürlich eigene Geschichten, das heißt, es gibt diese Geschichten nur dort live zu sehen und sonst nirgends. Falls ihr dafür noch Tickets bekommen wollt, dann findet ihr dazu einen Link hier in den Shownotes. Wir freuen uns sehr darauf, auch wenn gerade ich besonders nervös bin. Aber ich glaube, es wird richtig geil. Also sichert euch jetzt noch ein Ticket.
Christoph, hast du eigentlich die neuen Folgen von X-Faktor, das Unfassbare, geguckt, die es jetzt gibt?
Ach, jetzt am Sonntag?
Ja.
Nee, ich hab gestreamt, aber du hast irgendwas erwähnt.
Ja, ich muss leider sagen, ich hatte niedrige Erwartungen und sie wurden weit, weit, weit unterboten.
Ach so, scheiße.
Es war wirklich leider richtig, richtig furchtbar. Du konntest es dir nicht angucken. Es war wirklich furchtbar. Aber Leute, keine Angst. Es gibt ja immer noch uns.
Und damit moin und herzlich willkommen zur Folge Nummer 44 von Geschichten aus dem Altbau, dem Grusel-Podcast mit mir Christoph Wellbruck.
Und mit mir Josh Kliemann. Und wir präsentieren euch auch in dieser Folge wieder zwei unheimliche Geschichten voller schauriger Ereignisse, mysteriöser Vorkommnisse und unerklärbarer Phänomene.
Tja, und wie ihr es mittlerweile auch schon kennt, liegt es natürlich auch in dieser Folge wieder an euch zu entscheiden, ob unsere Geschichten fiktiv sind oder ob sich ein wahrer Kern in ihnen verbirgt.
Und ob sich in den drei Geschichten von unserer letzten und inoffiziellen Halloween-Folge ein wahrer Kern verbarg, das erfahrt ihr nach dieser kleinen Spoilerwarnung. Und zwar geht es mit den neuen Geschichten von heute weiter ab 36 Minuten und 11. Und davor ist die Auflösung der letzten Geschichten. Anfangen tun wir mit deiner.
Ja, ich glaube, das war die erste Geschichte.
Genau, deine Geschichte vom letzten Mal. Die hieß Bittersüß. Ich kann ja einmal ganz kurz zusammenfassen. Sie ging um Stu. Ich glaube, der heißt Stu Loomis.
Yes.
Der Familienvater mit Frau, der in einem Optik...
Und Kind. mit einer Mumie als Frau.
grässlichen, ekelhaften Mumie als Frau. Der, ich glaube, Optiker ist oder sowas und ganz große Geldprobleme hat. Und zwar hat er Schulden ohne Ende, weil er gerne Glücksspiel macht, egal wo es geht. Und auch, glaube ich, Geld bei der Firma hat er unter den Tisch fallen lassen und sich abgezwackt hat oder sowas. Deswegen wurde er nämlich jetzt auch gefeuert. Und aus lauter Geldsorgen hat er einen neuen Plan, um an Geld zu kommen. Und zwar holt er dafür aus der Apotheke erstmal ein bisschen Zyankali.
Zyanid.
Zyanid ist Unterschied, ne?
Mhm. Holt er aus Zyankali der Apotheke. Zyankali hat sich Hitler geballert.
Echt? Mhm. Ist beides Gift?
Zyankali sind diese Kapseln. Da beißt du drauf und
dann kommt dachte, Zyanid wäre da, ich glaube, okay.
Zyanid ist das hier,
dieses Pulver, was so bitter ist.
Ja, genau.
Okay, ich dachte irgendwie immer, das wäre das Gleiche.
Zyanid, Kaliumchlorid oder so.
Okay. Na gut, auf jeden Fall holt er sich das. Und es kommt noch eine E-Mail rein, dass er eine Lebensversicherung, die abgeschlossen hat, erfolgreich abgeschlossen wurde. Und dann geht er nach Hause und nimmt diese kleinen Britzel-Pop-Rock-Süßigkeiten-Dinger und füllt da ein bisschen Zyankali rein in drei Stück, klebt die wieder zu. Und ich habe ganz vergessen zu erwähnen, dass Halloween vor der Tür steht. Und dann zieht er mit seinem Sohn und den Freunden von denen um die Häuser und tut an einer Stelle so, als ob er noch an einem Haus noch kurz nachfragt, weil er wusste, dass die nicht da sind und geht nochmal kurz hin und klärt das mit denen und kommt wieder mit diesen Süßigkeiten halt, die er dann an die Kinder verteilt. Und dann dabei wissentlich zusieht, wie sein Sohn später ihn noch darum bittet, auch den Scheiß aufzumachen.
Ja.
Und dann weiß, dass er seinen Sohn gerade vergiftet für diese Lebensversicherung. Ja, ganz schön bittere Geschichte, muss ich sagen. Super geschrieben, fand ich. Auch dieses, also so richtig, richtig perfide. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Hast du sehr gut geschrieben.
Dankeschön.
Bevor ich jetzt sage, ob ich glaube, dass die wahr ist oder nicht, wir haben natürlich auch wieder, wie immer, euch gefragt. Und es ist ein sehr, sehr, sehr deutliches Bild. 84% von euch sagen, es ist wahr. Und nur 16% glauben, Christoph hat sich einen Halloween-Horror ausgedacht. Und ich bin da auch auf der Wahrseite, denn ich weiß, dass die wahr ist. Ich habe nämlich auch natürlich etwas Halloween-Recherche betrieben im Vorfeld. Und auch da bin ich über eine Geschichte gestolpert, über einen Vater, der sein Kind vergiftet. Mehr wusste ich über die Geschichte tatsächlich nicht. Aber ich bin mir sehr sicher, dass du die halt gemeint hast.
Ja, du hast das ja, glaube ich, sogar schon auf der Hinfahrt ins Klimansland. Da hattest du schon zu mir gesagt, ich habe deinen Titel gelesen in der Dropbox und ich weiß, worum es geht.
Ja, bitter süß, weil ich direkt bei Bitter an Cyanid oder Zyankali denken musste, weil ich wusste, das ist dieser bittere Mandelgeschmack so ein bisschen, das ist das Klischee, was man kennt. Und dann dachte ich direkt, okay, Halloween.
Ja, und es scheint auch so, als würde ein Großteil unserer Zuhörenden auch den True Crime Podcast Mordlust, der Podcast, hören.
Ja.
Denn die haben nämlich ebenfalls zu Halloween, ein paar Tage später, als wir unsere Geschichte rausgebracht haben, ganz am Ende ihrer Folge auch ganz kurz über diesen Fall gesprochen. Und ganz viele von euch scheinen diesen Podcast zu hören und haben uns das mitgeteilt, dass sie gespoilert wurden in dieser Folge. Tja.
Fand ich sehr lustig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ihr sollt alle recht behalten, beziehungsweise 86% von euch. Denn bei dieser Geschichte handelt es sich um den sogenannten Candyman, beziehungsweise um The Man Who Killed Halloween. Und zwar um Ronald Clark O'Brien. Ronald war Optiker und tötete seinen 8 Jahre alten Sohn Timothy O'Brien an Halloween im Jahr 1974. Und Ronald vergiftete keine knisprigen Kaugummis, sondern sogenannte Pixie Sticks. Das sind in den USA ganz bekannte Lutschstangen, so lange, dünne Lutschstangen, die man so wegslurpen kann.
Wegslurpen.
Und insgesamt hat er 5 von diesen Pixie Sticks vergiftet. Und er hatte im Vergleich zu meiner Geschichte noch eine Tochter. Und hat dann noch an 3 weitere Kinder die Süßigkeiten gegeben. Und zwar an 2 befreundete Kids, eben auch mit denen er unterwegs war. Und dann noch an einen 10-jährigen Jungen, der einfach random unterwegs war.
Aber ganz kurz, hat er die bei sich zu Hause verteilt?
Nee, auch genau wie ungefähr
und
wie
auch
in der
so
Geschichte.
Getan, als ob er die von irgendwo geholt hat.
Genau, ja. Und es ist glücklicherweise kein anderes Kind gestorben, weil kein anderes Kind die Süßigkeiten angerührt hat. Und es ist ziemlich schnell klar, also es war am selben Abend hat halt sein Sohn Timothy versucht halt eben die auch, wie in meiner Geschichte, diese Pixie-Stick-Stange aufzubekommen, hat das nicht geschafft, dann hat der Vater eben nachgeholfen und dann hat der Junge noch zu ihm gesagt, boah, das schmeckt irgendwie ein bisschen komisch und dann hat der Vater ihm Kool-Aid zu trinken gegeben, das ist so Süßigkeiten, so ein süßer Drink, damit das nicht so bitter schmeckt. Und hat ihm das quasi noch so eingeflößt von wegen, naja, ist nicht so wild.
Oder ist aber, kennst du die andere Kool-Aid-Geschichte? Mit dem, es gibt so einen Selbstmordkult oder gab's, ich weiß nicht mehr, wie die hießen, verdammt, müsste ich jetzt eigentlich wissen. Aber es gab so irgendeinen Kult in Amerika, wo sich an einem Tag dann plötzlich irgendwie alle von denen umgebracht haben mit Kool-Aid. Die haben vergiftete Kool-Aid getrunken.
Ach krass.
Muss ja, ich
vielleicht haben die den ja gehuldigt.
Kann sein.
Genau, und der hat dann halt, also Timothy litt dann halt wirklich ziemlich schnell unter ganz starken Bauchschmerzen, hat sich gekrümmt, musste kotzen und ist dann eine Stunde, nachdem er den vergifteten Bonbon oder die Pixie Sticks gegessen hat, schon gestorben. Das ging relativ fix. Und das ging auch ziemlich schnell rum in der Nachbarschaft und die Kinder oder die Eltern der Kinder sind dann auch echt völlig freigedreht und natürlich verständlicherweise auch total Sorge um ihre eigenen Kinder und sind dann wirklich, also wie Eltern dann ja auch manchmal so sind, jeder kennt das ja aus seiner Kindheit, wenn Eltern glauben, dass man als Kind, ne, dass wenn wir jetzt das Kind waren damals und die geglaubt haben, dass wir irgendwie in Gefahr sind, ne, dass sie waren immer laut und man hat das immer nie gerafft und dann war man so, hey, warum bist du denn jetzt böse auf mich, ich hab doch gar nichts gemacht und die waren so, wo bist du? Und dann so, ah, dir geht's gut. Yeah. So, und so war das bei denen halt auch, die sind halt in die Zimmer gestürmt und meinen, wo sind die Pixie Sticks?
Ja,
so,
okay. Und dann waren sie so, aber was? Wussten sie da schon, dass das daran lag? War das schnell klar, woher das kam?
Ich glaube schon. Die wussten halt dann irgendwie schon, irgendwie, was sie so nach sie suchen sollten und mussten und haben dann irgendwie wie wild diese Süßigkeiten-Bottiche ihrer Kinder irgendwie durchkämmt. Und das Motiv war eben auch wie in meiner Geschichte einfach, der Typ war pleite und verschuldet, hatte auch sein Auto abgeben müssen und hätte halt auch bald sein Haus verloren und hatte mehr als über $100.000 Schulden dann noch woanders halt.
War die Versicherung, die Lebensversicherung wirklich so kurzfristig abgeschlossen oder war das ein bisschen?
Das war so kurzfristig abgeschlossen, aber es war, also ich weiß nicht, also das, was ich mir in meiner Geschichte geschrieben habe, dass er einsteigt und dann kriegt er das so plötzlich einen Tag vorher irgendwie oder am selben Tag gesagt, das war meine künstlerische Freiheit, um nur diesen kleinen Hint zu geben oder das Motiv so ein bisschen anzudeuten halt.
Ja.
Genau, und er hat das halt auf seine beiden Kinder abgeschlossen, ohne das Wissen seiner Frau. Die war überhaupt nicht involviert, die hatte überhaupt gar keine Ahnung von der ganzen Sache und wurde halt auch nicht irgendwie dafür belangt dann am Ende, weil die konnte da einfach nichts für, die wusste da nichts von. Und die anderen Kinder hat er tatsächlich in Anführungszeichen nur vergiftet, damit eben der Verdacht wirklich auf so ein Haus gelenkt wird, wo einfach jemand random Kinder vergiften wollte, weil es in den USA diese Urban Legend gibt. Das ist da richtig, richtig, richtig bekannt.
Die gab es davor.
Die gibt es immer. Ah. Also es ist so eine Urban Legend, dass vergiftete Süßigkeiten im Umlauf gebracht werden und Kinder daran irgendwie ja krank werden oder verenden. Und
ja,
das,
die kennt man ja auch wirklich. Ich war mir jetzt sicher, dass die nach der Geschichte entstanden. Wann ist das passiert?
74.
Ich hätte jetzt geschworen oder auf jeden Fall gedacht, das ist seitdem gibt's das, ja. Dass man halt denkt, ah, das passiert dauernd.
Wahrscheinlich okay. Hat das nochmal alles verstärkt garantiert, weil es dann halt wirklich nicht nur eine urbane Legende, also danach war es ja keine urbane Legende mehr, ja, sozusagen. Passiert, da ist es dann halt wirklich passiert. Aber er hat das halt versucht, eben dann auf irgend so ein Haus. Wo er hat dann auch zu den Polizisten gesagt, ja, nee, da kam dann auch nur eine Hand aus dem Haus und hat mir einfach das gegeben und dann, ich habe auch nicht gesehen, wer das war. Und es hat aber nicht lange gedauert, bis sie gepeilt haben, dass der absolute Scheiße Quatsch.
Wie denkt man auch, dass das klappen kann? Also wirklich.
Vor allem,
wenn auch Fingerabdrücke dann irgendwie drauf und nicht von der Person, die da im Haus ist und so, es ist einfach so, also der einzige Zeug, es ist total der beschissene Plan.
Ja.
Und wie kann man das machen?
Ja, vor allem, warum glaubst du, dass das nicht auffällt, wenn du vorher noch irgendwie so zwei Lebensversicherungen abschließt, mega pleite bist, dein Kind plötzlich stirbt?
Ja.
Also das ist schon ein bisschen komisch. Man weiß aber leider bis heute nicht, woher er das Gift hat.
Ach so, das hat er, ja, okay.
Dass er das aus einer Apotheke hat, aber man ist sich nicht sicher, wo er das herbekommen hat.
Ich würde auch sagen, das ist etwas mehr als rezeptpflichtig, selbst in Amerika, oder? Also ich weiß nicht, wie es 74 war, aber Mann, ey.
Ach so, und er hat auch, wollte auch definitiv auf Nummer sicher gehen. Also der hat da so viel Gift reingeknallt in diese Pixie-Sticks, da hätte er 2 bis 4 Erwachsene mit killen können. Also das war absolute Overdose für diese kleinen Kinder. Da merkt man auch einfach mal, wie skrupellos und eiskalt dieser Typ das gemacht hat.
Also ich finde so, diese Tatsache, das überhaupt zu machen, ist ja schon so unentschuldbar und so krass und schrecklich. Aber halt noch deinem Kind dann das Ding aufzumachen und den dabei zuzusehen. Ach, alter Schwede, was hat er gekriegt?
Der wurde, glaube ich, zum Tode verurteilt.
Ja, okay, richtig so.
Sorry, ich meine,
finde ich vollkommen in Ordnung.
Ja,
also ohne Scheiß.
Warte mal, ich kann noch mal eben hier nachgucken. Der wurde zum Tode verurteilt.
Sag ich ganz
also
ehrlich.
Also wegen Mordes versuchten Mordes in 4 Fällen.
Ja, habe ich nichts entgegenzusetzen.
Und Fun Fact, per Giftspritze.
Ach was, per Pixie-Stick.
Ja.
Krank, mega krank einfach nur.
Ja.
Aber wir hatten ja noch was in deiner Geschichte, habe ich auf meiner To-Do-Liste gehabt. Und zwar Easter Eggs.
Easter Eggs, ja, stimmt. Dir ist es ja schon in der Folge aufgefallen, glaube ich. Du hast so ein kleines Statement dazu abgegeben, habe ich gehört.
Also ich habe einfach nur, es gab am Anfang, es fing ja direkt mit Mrs. Voorhees.
Ja,
und da,
stimmt.
Ab dem Moment war ich halt hellhörig. Und da wusste ich so, okay. Und dann habe ich halt auf die restlichen Namen nicht mehr so geachtet. Dann später beim Schneiden von der Folge sind mir halt natürlich noch 1, 2 aufgefallen. Und jetzt habe ich die Folge aber nochmal gehört und mir einfach mal alle Namen rausgeschrieben, die ich so gefunden habe und geguckt, ob ich mit dem
aber
was
warte,
anfangen
ganz kurz,
kann.
Ganz kurz, wie geil. Ja, es fing an mit Mrs. Voorhees und da wurde ich hellhörig. Aber dann habe ich nicht mehr bei den anderen Namen zugehört.
Nee, dann habe ich ein bisschen drauf geachtet und dann habe ich gemerkt, so Stu. Und dann dachte ich so, okay, kann ich jetzt mit anfangen? Und dann habe ich später halt verpasst,
also,
dass,
okay.
dass Edgar Warren, da habe ich halt beim nochmal hören, dachte ich, okay, das ist bestimmt Edward Warren.
Okay, pass auf.
Ach so,
dann schieß mal los. Okay. Fangen wir mal mit deiner Liste an, mit Charakteren, die in meiner Geschichte vorkommen und sag mir mal, woher sie kommen und ich sag ja oder nein.
Ja, okay, also ich hatte zuerst natürlich Mrs. Voorhees, da würde ich sagen, das ist natürlich von Jason. Weil der heißt ja Jason Voorhees und seine Mutter...
Mrs. Voorhees, Jasons Mutter.
Genau.
Korrekt.
Dann hatten wir noch einmal Jason Weathers, der Versicherungsvertreter.
Mhm.
Bis auf den Namen Jason konnte ich mit Weathers nicht viel anfangen.
Aber du glaubst, Jason ist von Jason?
Das wäre zu einfach. Also ich dachte, vielleicht Jason, hätte ich jetzt gesagt.
Mhm.
Ist es so?
Ist korrekt.
Okay, und Weathers?
Weathers ist der Nachname von Gail Weathers, der Reporterin aus dem ersten und dem zweiten Scream-Teil.
Okay, hätte ich nie im Leben gewusst. Terry Craven, hätte ich gesagt, Wes Craven.
Craven ist von Wes Craven.
Ja.
Terry ist schwierig. Terry ist der Protagonist aus The Outsider von Stephen King.
Oh Gott. Ja, gut.
Ist schwierig. Ja.
Und Edgar Warren ist halt Warren, ist dann Edward Warren?
Warren ist Warren, aber das Ed hat nichts mit Edgar zu tun. Der Nachname ist Andy Warrens.
Ja, und
das
der
ist
Vorname?
Korrekt. Und der Vorname ist Edgar Allan Poe.
Ah, okay, ja, gut, hätte ich drauf kommen können. Und Stu Loomis und Ben und Sidney?
Ja, Stu Loomis ist, also das muss ich mal, das muss ich wirklich erzählen. Stu Loomis ist wirklich absolut geisteskrank, was es da für einen abgefuckten Zufall gibt. Also, weil es ist so, Stu ist der Killer, einer der Killer aus Scream. Stuart. Mhm. Stu. Loomis hatte ich, während ich die Geschichte im Kopf mir ausgedacht habe, oder die Namen mir ausgedacht habe, habe ich den Psychologen aus Halloween, Samuel Loomis, im Kopf gehabt. Pass auf, und jetzt kommt's. Dann schreibt mir, ich glaube, ein Zuhörer war's, du meinst doch garantiert Billy Loomis. Billy Loomis ist der zweite Killer aus Scream, der mit Stu zusammen die Morde begeht. Und der heißt Stu Loomis. Und ich habe nicht an den Loomis gedacht, obwohl das ja noch perfekter gepasst hätte.
Ach so.
Wie abgefahren ist das denn? Das waren drei, also es waren zwei Loomis sozusagen, die passen könnten.
Ja, okay.
Also für alle da draußen, die Billy Loomis im Kopf hatten, das ist auf jeden, der zählt auf jeden Fall. Ich würde mir jetzt nicht hier mich hier mit fremden Federn schmücken wollen und sagen, natürlich habe ich an diesen geistreichen Geniestreich gedacht. Loomis war bei mir Sammy Loomis aus Halloween.
Okay.
Ja, Sydney, was meinst du?
Weiß ich nicht.
Sydney Prescott, Hauptprotagonist aus Scream.
Und Ben?
Ben ist The Fisherman. Der Killer Ben Willis aus Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast.
Und dann gibt's noch einen.
Pamela gibt's noch.
Pamela? Wer ist denn Pamela?
Pamela ist die Frau von dem Nachbarn, von Terry.
Es gibt noch Daniel, das ist der Arbeitskollege, der ihm schreibt, glaube ich, oder ihm Bescheid sagt.
Ja, Daniel war einfach...
Daniel Radcliffe, der Schauspieler von Harry Potter.
Nee, Pamela heißt Anderson. Tatsächlich Mrs. Voorhees mit Vornamen.
Aha.
Jasons Mutter. Ist ein anderer Charakter in der Story, aber Pamela Voorhees.
Ein wilder Horror-Eintopf an Namen. Na gut, aber ein paar davon kann man ja gar nicht kommen.
Naja.
Also, die Nachnamen alles schon. Ich finde Nachnamen
also
sind immer eindeutig. Aber so Terry ist halt so.
Terry ist schwer. Okay, Terry ist wirklich schwer, aber sonst war fast alles Teenie-Slasher.
Ja, gut.
Und Warren und Edgar Allan Poe, komm, der schreibt fast nur Gruselliteratur.
Edgar Allan Poe?
Ja.
War das so?
Ja.
Ich kenne gar nicht viel mehr von dem, außer Der Rabe Nimmermehr.
Oh, Josh hier, der mit dem Literaturflex. Ich kenne nicht mehr, außer der Rabe Nimmermehr.
Ja gut, das kennt man ja.
Nee, der hat auch so eine Horror-Tales.
Obwohl, war auch er das mit diesem Herz unterm Boden? Ah, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich bin mir nämlich sehr sicher. Hören wir auf mit Literatur. Dann,
aber
kann ich nur blamieren.
Ein paar haben uns geschrieben oder mir geschrieben und haben sehr viele dieser Namen richtig gehabt. Aber es gab nicht eine Person bisher, die komplett alle gewusst hat. Aber gut, bei Terry muss ich auch sagen, Craven hätte auch gereicht. Also Wes Craven hätte gereicht.
Ich finde, Vorname ist immer schwierig, weil was weiß ich, wie viele Charaktere es in irgendwelchen Filmen gibt, die vielleicht du nicht mal kennst, die dann auch Ben heißen oder sowas, weißt du? Das ist halt schwer, dann genau auf den zu kommen. Aber Nachnamen sind eindeutiger.
Yes.
Gut.
Aber wir hatten ja nicht nur eine Geschichte, sondern wir hatten drei Geschichten. Die nächste Geschichte von unserer letzten Folge war deine Geschichte, Schwarzer Spiegel.
Ja.
Es ist auch in deiner Geschichte Halloween. Und ein junger Mann, der jedes Jahr zu Halloween allein ist, weil seine Mutter viel arbeitet und ein absoluter Halloween-Muffel ist, hat mal wieder keine Lust. Und bevor er den ganzen Abend auf der Couch verbringt, denkt er sich, ach, ich muss noch mal eben schnell einkaufen und ein bisschen frische Luft schnappen tut mir auch gut. Also schwingt er sich aufs Rad und fährt Richtung Supermarkt. Und ja, er sieht vor dem Supermarkt einen kleinen Flohmarkt und lässt sich dort von einer spirituell aussehenden, esoterischen kleinen Flohmarktdame auch etwas andrehen. Und zwar schenkt sie ihm einen schwarzen, glatten Spiegel, den er kurzerhand mit nach Hause nimmt. Tja, und er guckt zu Hause rein und er sieht nicht sein Spiegelbild, sondern er sieht etwas Schreckliches in diesem Spiegel. Etwas, was so ein bisschen aus dem Spiegel herauszukommen scheint. Und die Zeit scheint stillzustehen, während er einen Blick in diesen Spiegel wirft. Tja, es kommt, wie es kommen muss. Er lässt den Spiegel fallen, es geht kaputt. Das Einzige, was er auf jeden Fall nicht hätte tun sollen, was die Frau vom Flohmarkt ihm gesagt hat, tritt ein, er zerstört den Spiegel und das Kratzen, was er zunächst aus dem Spiegel gehört hat, kratzt jetzt auch in seinem Kopf. Tja, ihr wart euch ähnlich wie bei meiner Geschichte ziemlich sicher. Allerdings ging es da etwas in die andere Richtung. 19% von euch glaubten, dass die Geschichte wahr sei und 81% dachten, Josh hat sich das Ganze zu Halloween ausgedacht. Dem schließe ich mich an. Ich glaube auch, du hast uns da eine schöne Halloween-Geschichte geschrieben. Freue mich jetzt aber schon auf deine wieder sehr spezielle Inspiration, die jetzt kommt. Ja, also damals...
Also erstmal hätte ich gerne mal einen Supercut von Christoph sagt, es kam, wie es kommen muss. So, das kann mir, habe ich Gefühl, sagst du jede Folge.
Ja, wirklich?
Habe ich schon irgendwie in meinem Kopf, ist das was, was du schon ganz oft gesagt hast. Also, die Geschichte ist natürlich ausgedacht, habt ihr alle vollkommen recht, Christoph, du auch. Zufällig kam auch heute noch ein Kommentar bei uns bei Instagram, wo jemand geschrieben hatte, ich glaube, Josh wollte einfach nur was mit einem schwarzen Spiegel schreiben und genau so war es. Und zwar bin ich über den schon mal gestolpert, was das Phänomen Scrying angeht. Und das ist halt diese in meiner Geschichte auch genannte Kristallomantie. Scrying klingt aber natürlich ein bisschen cooler. Und es gibt sogenannte Scrying Mirrors und das sind zum Teil so schwarze polierte Spiegel aus Obsidian oder sonst was.
Lustig auch, das musste ich auch schon in der Geschichte denken, als du das vorgelesen hast, wie du das betont hast.
Kristallomantie?
Nee, Obsidian.
Ach so.
Weil ich weiß nicht wieso. Vielleicht
Obsidian, denkst du?
Ich sag immer Obsidian. Und ich mach das, also es ist wahrscheinlich Englisch, so. Ja, aber ja. Ich weiß auch nicht, das gab schon damals bei Guild Wars und so, gab es das immer schon als Farbe. Und dann war ich so, das ist Obsidian. Ich krieg Obsidian. Das mit meinem Kopf.
Mr. Worldwide hier wieder.
Ja, da steht schon am Sonntag im Stream, weil ich immer Pistol sage.
Ach so, statt Pistole.
Statt Pistole. Und es ist wirklich so, du hast es so schön mit so, ja, es war aus Obsidian. Klingt auch ein bisschen edler.
Klingt viel geiler als Obsidian. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Kristallmantie wirklich, die ist aber halt schon ganz anders, als ich das in meiner Geschichte dargestellt habe. Und zwar ist das halt so eine Art der Wahrsagung. Da guckt man in eine reflektierende Oberfläche, das kann halt alles Mögliche sein. Man benutzt dafür oft oder manchmal diesen schwarzen Spiegel. Es gibt aber auch Leute, die machen das mit Wasser, mit Glas, mit poliertem Metall, Edelstein oder sogar Blut oder Seifenblasen. Also alles, was reflektiert, kann dafür genutzt werden. Das ist dann zum Beispiel auch dieses Klischee von der Wahrsagerin, was man kennt, mit dieser großen Kristallkugel auf dem Jahrmarkt. So, das ist genau diese Kristallomantie. Und das stammt halt aus der Antike, aus dem Mittelalter.
Aber das hat nichts, ganz kurz, das hat nichts mit so Kraft aus Kristallen zu tun, die man sich in die Wohnung stellt oder so.
Nee, das ist, so wie ich das gelesen habe, ich habe auch nur überflogen erstmal. Also ich bin da kein Profi drin. Das heißt, falls irgendwer von euch das praktiziert.
Laien aus dem Altbau hier übrigens.
Verbessert mich gerne. Aber so wie ich das verstanden habe, guckt man einfach so lange da hinein, bis man in einer Art Trance ist, die manche auch als drogenartig beschreiben. Und passend dazu wird das auch oftmals einfach mit Drogen kombiniert. Das heißt, Leute nehmen irgendwas und gucken dann ewig lang irgendwo rein. Und das macht man, um seine Konzentration zu fördern, seinen Geist zu lernen oder auch für so eine Art der Hypnose. Und es ist halt auch ein bisschen meditativ. Und es gibt was anderes, das heißt so ähnlich, und zwar Kristalloskopie. Und das ist eigentlich diese Wahrsagung aus diesen Sachen. Aber es wird oft vermischt unter Kristallomantie. Und Fun Fact, ein großer Fan von Kristallomantie war Nostradamus. Der hat in eine Schüssel mit Wasser geguckt und darüber seine Zukunftsvision gekriegt, wo auch seine Wahrsagung gemacht hat.
Und Nostradamus hat schließlich alles prophezeit, ne?
Alles.
Ich glaube auch Matt Groening hat Kristallomantie gemacht.
Wahrscheinlich, wenn er Simpsons geschrieben hat, ne? Das kann gut sein. Ja, also das war's mit meiner Geschichte. Es ist erstunken und erlogen und ich wollte nur was mit einem schwarzen Spiegel schreiben.
Ja, ist ja gut gelungen.
Dankeschön.
Aber wir hatten ja letzte Folge nicht zwei Geschichten, sondern drei Geschichten und dementsprechend haben wir auch wieder eine Umfrage mehr bei Instagram machen lassen und euch gefragt, was ihr denn geglaubt habt.
Und von euch sagten 26%, sie ist wahr und 74% glauben, Franzi hat hier etwas an den Haaren herbeigezogen.
Ich kann ja nochmal ganz, ganz kurz zusammenfassen, um was es ging, wie immer. Und zwar ging es um ein junges Mädchen, was plötzlich sich in einem langen Korridor wiederfindet und auf ein Fenster zugeht, sich dort selbst erkennt, plötzlich total alt aussieht und dann einen Briefumschlag findet, auf dem steht, entweder wirst du hier verdursten oder du spielst bei meinem Spielchen mit und gehst durch den Ausgang. Und dann findet sie plötzlich raus, dass dieses Fenster kein Fenster und auch kein Spiegel ist, sondern sich dieses Glas sozusagen verändern kann. Und dann sieht sie, dass dort hinter ein Raum ist, in dem eine Art Spießrutenlauf aufgebaut ist, aus dem es eigentlich nicht wirklich ein Entkommen gibt.
Richtig.
So. Also, das klang ja alles sehr nach Saw oder The Cube.
Oder The Cube, genau.
Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesagt. Deswegen mache ich es mal wieder ungewöhnlich kurz für meine Verhältnisse und sage, da hast du dich mal da irgendwo inspirieren lassen und dir das ausgedacht. Und mal so eine richtig fiese Saw-irgendwas-Geschichte geschrieben.
Ja, vor allem, wenn das halt echt ist, dann weiß Franzi halt von irgendeiner komischen Masche und dann ist sie auch nicht mehr so lange hier.
Das haben wir auch.
Dann kommt demnächst hier so ein komischer, dunkel markierter Van an und geht die Tür auf und dann ist Franzi auch weg und guckt sie auch vielleicht so einen langen grauen Korridor an.
Oh Gott.
Deswegen, ich würde auch auf jeden Fall sagen, da hast du eine Folterkammergeschichte dir gesponnen.
Also ist es ein bisschen schwierig für mich mit der Auflösung, weil, wie man aus der Geschichte raushört, ist es ja ein Traum.
Ach so, stimmt, das ist ja auch, das würde ja auch, aber sag, es ist dein Traum.
Hast du das mal geträumt? Nein. Hast du das mal geträumt?
Ja. Quatsch. Also ist die Geschichte quasi wahr, weil es ist ja nur ein Traum und es ist mein Traum.
Ja, aber also nach dem, was du letztes Mal erzählt hast, was du so an Medien zu dir nimmst, wundere ich mich auch nicht, dass du so einen Scheiß träumst, ja, ohne Scheiß.
Aber richtig krass, das war ein Traum, der mich über Jahre begleitet hat. Also es hat
immer wieder, oder
immer
was?
Wieder. Es hat angefangen, als ich irgendwie 10 war und ging, bis ich 14, 15 war.
Und war das immer wieder dasselbe oder war das so etappenweise, dass du immer weiter in diesem Korridor gekommen bist? Nee. Bist du irgendwann immer dasselbe?
Immer dasselbe. Ich stand immer vor diesem Fenster, habe von außen da reingeguckt. Und mal waren mehr Leute in diesem Raum, mal war es nur eine Person.
Das ist ja mega krank. Aber war das, hast du denn...
Hat es zufällig mit 6 Jahren angefangen, nachdem du Aktie X geguckt
Kann
hast?
Sein.
Stimmt, ich wollte gerade fragen, ob du damals dann auch schon so viel Kram so geguckt hast, aber eigentlich, also so, ich meine so Sachen wie Saw und sowas kam ja deutlich später.
Ja, nee, also das Einzige, was ich geguckt habe, war Akte X und da kam sowas halt nicht drin vor.
Ja.
Und das war einfach mein Traum.
Verrückt. Oh, da müsste jetzt aber hier, wenn irgendein Traumdeuter hier unter unserer Hörerschaft
oh
ist, würde mich sehr interessieren, was Holzbalken, die aus der Wand schießen und deinen Kopf zermalmen, zu bedeuten hat.
Aber wir haben ja auch immer so Experten und Expertinnen bei uns, die dann immer behaupten, diese Geschichte kann ja gar nicht wahr sein, weil es war ja jetzt aus der Ich-Perspektive geschrieben, beispielsweise, wie hätte das denn jemand dann dokumentieren können, weil diese Person wäre ja gestorben, lalalala. Mhm. Und dann denke ich mir immer, naja gut, du kannst ja auch jetzt sagen, okay, irgendwann ist sowas mal passiert und man hat den Killer geschnappt und man schreibt dann die Person oder die Geschichte aus der Perspektive eines Opfers. Das heißt, liebe Leute, das ist kein guter Ansatz, an unser richtig oder falsch ranzugehen. Aber stimmt, das mit dem Traum am Ende.
Also weiß ich nicht, wie man das jetzt am besten wertet. Also für mich wäre die Geschichte halt wahr, weil es ist ja letztendlich nur ein Traum.
Würde ich auch sagen. Das ist halt, aber das ist...
Hast du uns einfach mal hops genommen?
Ja, wirklich. Einfach mit so einem letzten Satz irgendwie. Das mache ich ab jetzt auch immer, wenn ich eine Geschichte schreibe.
Hops genommen.
Oder ich murmel die auch nur noch so rein. Und dann mache ich auf.
Wobei das in diesem Fall ja auch wirklich dann nochmal ein spezieller Fall ist, weil es ja dein Traum eben ist. Also du kannst ja auch irgendwas schreiben, so wie, keine Ahnung, wie bei, stell mal vor, so Harry Potter Band 7. Und dann wachte Harry auf und war im Ligusterweg und denkst dir so, fick dich, J.K. Rowling. So, aber das in dem Fall ist es ja nicht nur einfach so ein billiger Hut, so, sondern es hat ja dann, das ist ja dann noch richtig deep. Eigentlich.
Aber das finde ich mega geil. Also gleichzeitig auch irgendwie richtig krass.
Auch ein bisschen traurig.
Ja.
Ist es weg?
Ja.
Nie wieder gehabt, auch jetzt, nachdem du es geschrieben hast, nicht wieder? Jetzt hast du es von der Seele geschrieben.
Ja,
vielleicht.
Wahrscheinlich. Ja. Nee, aber ich habe es irgendwie, keine Ahnung, bis ich 14 oder so war, hatte ich das und dann nicht mehr.
Krass. Hattest du mal so krasse, Albträume, die wiederkommen?
Nee, also ich hatte mal Albträume, auf jeden Fall, aber ich hatte nie so einen wiederkehrenden Traum. Und übrigens, wo wir gerade beim Thema sind, letzt war ich auch mit Freunden essen und eine Freundin von mir hat Schlafparalyse gehabt.
Oh Gott.
Jetzt vor ein paar Nächten. Also
mit oder ohne Halluzination?
Mit. Mit, das volle Programm.
Krass.
Und die war dann aber, die hat das relativ schnell dann gemerkt, dass irgendwas halt ist. Und dann ist sie zum Therapeuten gegangen. Und der hat das dann innerhalb von wirklich 3-4 Sitzungen oder so dann wegtherapieren können, dass es weg war. Und ihr Freund war halt auch dabei und hat da auch nochmal erzählt, weißt du, die meinten auch so, die liegt dann neben ihm, guckt ihn an mit offenen Augen und macht dann so, und er liegt da so, was zum Teufel ist los? Und
Alter.
Völlig hilflos natürlich.
Oh Gott.
Also das ist einfach, also so schlecht schlafen, aber, und träumen ist echt nicht geil.
Aber kann man die dann wachrütteln oder muss man warten, bis das vorbei ist? Gibt's da eine Antwort? Weil,
keine Ahnung, das sagen uns jetzt gleich wieder unsere Hörerinnen und
Hörer. Vielleicht muss man ein bestimmtes Wort sagen.
So ein Safe Word, so wie bei Jackass, so Oklahoma oder so.
Aber bei wiederkehrenden Albträumen, da fällt mir noch was ein, weil ich hatte tatsächlich als Kind eine Zeit lang Albträume davon. Immer, der Albtraum war, ich sitze im Auto, wir hatten so einen Bus, so einen alten Bus. Ich sitze da hinten drin mit Finn, meinem Bruder.
Warte, ihr hattet den jetzt oder das war auch im Traum?
Beides. Also wir hatten so einen Bus und ich habe auch davon geträumt, dass wir da drin sitzen und wir sitzen halt hinten. Und dann klettert Finn nach vorne und fährt los und rammt in irgendein Auto rein. Dann wache ich immer wieder auf.
Und nicht sicher, dass es Wirklichkeit ist?
Das habe ich vor ungefähr 3 Monaten erfahren, dass das tatsächlich passiert ist. Weil Finn hat einfach, wir waren auf dem Parkplatz von irgendeinem Supermarkt oder sowas und wir sollten einfach im Auto warten und meine Eltern waren halt im Laden drin und dann ist Finn nach vorne geklettert, hat anscheinend die Handbremse abgemacht und wir sind in den Wagen reingerollt. Und ohne Scheiß, mein Hirn hat es einfach verdrängt, ich habe es komplett verdrängt und krass, dann irgendwie jahrelang Albträume gehabt und dann halt die Albträume nicht mehr gehabt, aber immer noch gewusst, dass ich die früher hatte und sowas. Und dann, keine Ahnung, von einem halben Jahr oder irgendwie sowas, haben wir das mal angeschaut, habe ich das gesagt, dass ich den Albtraum immer hatte. Und er hat meine Mutter gesagt, ja, das ist auch einfach passiert. Der ist einfach wirklich da reingebrettert.
Oh Gott.
Ja, das ist aber auch schon generell krass, was das Hören auch so verstecken kann, ja, vor allem, ne? So als Selbstschutz. Also so, es gibt ja dann auch andersrum, so, das ist ja auch mega krass, habe ich mal gehört, dass es dann so Psychologen gibt, die dir dann aus warum auch immer so eine Agenda fahren und dir dann einreden, dass du vielleicht als Kind von deinem Vater zum Beispiel misshandelt wurdest.
Und warum machen die das?
Keine Ahnung. Aber die triggern das dann und versuchen, dir Erinnerungen einzupflanzen, die du nie hattest. Und du wirst da so von getriggert, dass du dir dann selber einredest, dass das stimmt. Alter. Und dann deine Eltern, da gibt's auch voll viele Fälle, wo die Kinder dann auf ihre Väter, ja, ich weiß jetzt ja, was du damals mit mir gemacht hast. Und die Väter sind dann so, ey, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst.
Okay, aber ganz kurz, es ist halt irgendwelche beschissenen Therapeuten machen das aus einer eigenen Agenda. Ich dachte ja eben gerade, das ist halt so eine, auch so eine Technik, die benutzen Therapeuten.
Nein. Deswegen das Wort Agenda. Also keine Ahnung, warum okay, die das machen, ja, okay. aber also andersrum, obwohl du gar nicht was, also du kannst das ja auch genauso schnell hervorholen, wenn du irgendwas verschlossen hast in deinem Kopf, aber dass die dir das einpflanzen können, das finde ich krass.
Ich bin mal gespannt, wenn du jetzt nächstes Jahr Halloween wieder eine Gastgeschichte bei uns wahrscheinlich machen wirst, was für ein Albtraum du dann aus deinem Hirn zaubern kannst. Ja. Vielleicht hast du bis dahin ja Schlafparalyse und kannst was Neues zeigen.
Richtig cool. Aber tatsächlich träume ich seitdem nicht mehr richtig.
Seit wann?
Also
seitdem ich zu viel Marihuana und seitdem mein Freund ein Handfeld hat.
Nee, aber das ist so der einzige Traum, an den ich mich richtig erinnern kann. Ja. Und seitdem kann ich mich also fast nie bewusst an irgendwelche Träume erinnern.
Vielleicht ist das
so
ein Schutzmechanismus, dass dein Kopf gemerkt hat, so, oh, wir haben jetzt einmal einen Traum mehrfach gezeigt, damit ist sie überhaupt nicht klargekommen.
Ja.
Lass das mal lieber mit dem Traum.
Ja, wahrscheinlich, ey, weil ich schlafe abends ein und wach morgens auf und kann mich an nichts erinnern.
Na gut, aber an dieser Stelle nochmal vielen Dank an Franzi. Mega cool, dass du hier warst und wie gesagt, ich hätte wirklich Bock, nochmal was zu machen, also wenn es dich wieder in den Fingern juckt und du gerne was schreiben möchtest oder dir irgendwas Abgefucktes einfällt, sag gerne Bescheid.
Ich setze mich jetzt schon mal hin und fange an. Ich finde, dann wird's vielleicht was nächstes Jahr.
Nee, aber du bist jederzeit wieder herzlich willkommen. Hat uns sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch.
Ja, auch eine geile Abwechslung gewesen. Ich glaube, wir hatten seit Ewigkeiten keine Geschichte aus einer Ich-Perspektive.
Wir hatten sowieso, glaube ich, erst eine, ne?
Ja, du,
mal,
deine,
ich hab mal eine geschrieben, genau.
Und der
in dem Schacht da, ne?
Mit dem Schacht.
Der im Schacht? War nicht auch der Typ, der im Keller schreibt?
Das andere war ein Tagebuch, genau. Ich hatte einmal ein Tagebuch, das war auch aus der Ich-Perspektive, und einmal der Typ, der, wo die Maden dann aus der Lüftungsschacht rieseln. Der nachts nach unten geht mit dem Mitternachtssnack. Stimmt. Aber fand ich auch wieder richtig geil. Voll cool, dass du als Gast auch direkt eine neue Perspektive mal wieder reingebracht hast.
Cool. Vielen Dank.
Danke dir. Jetzt machen wir eine kurze Werbeunterbrechung.
Und jetzt geht's auch schon weiter mit den neuen Geschichten.
So, dann hätten wir ja alles geklärt und alles aus unserer vorherigen Folge 43 aufgelöst. Und ihr Lieben, ihr wisst jetzt ja, was jetzt kommt.
Neue Stories.
Unsere erste Geschichte, Josh, beginnt. In Folge 44.
Meine Geschichte heute trägt den Titel Heimatlos. Es war ein warmer Julitag, als Bradley Pace sein Büro in der Zentrale der NYPD betrat. Als Detective mit über 30 Jahren im Dienst genoss er den Luxus, sich kein Großraumbüro mit zig anderen Beamten teilen zu müssen. Wie einstudiert zog Bradley seine Jacke aus, faltete sie zweimal, legte sie auf einen Hocker neben der Tür und streifte sie glatt. Dann nahm er seinen Aktenkoffer und legte ihn auf die rechte Seite seines kleinen Schreibtisches. Er nahm sein Notizbuch und einen Stift und setzte sich. Es war Donnerstag. Donnerstage waren meist etwas langsamer und entspannter. Die aufgestaute Arbeit vom Wochenende war bereits erledigt und erfahrungsgemäß geschah unter der Woche weniger Aufregendes. Das galt auch hier im Dezernat. Das Telefon klingelte und Bradley nahm ab. Pace, haben Sie heute viel zu tun? Es war der Police Chief. Naja. Bradley ließ seinen Blick über seinen leeren Schreibtisch und die ebenso leere Ablage für aktive Fälle schweifen.
Schon noch einiges. Egal, ich brauche sie am JFK-Flughafen. Irgendwas mit einem ungültigen Reisepass. Alle weiteren Informationen bekommen sie vom Chef des Sicherheitsdienstes vor Ort. Detective Pace wollte gerade etwas erwidern, als am anderen Ende schon aufgelegt wurde. Seufzend stand er auf, nahm seine Jacke und machte sich auf den Weg. So viel zum entspannten Donnerstag. Als er einige Zeit später am Flughafen ankam, erwartete ein Sicherheitsbeamter ihn bereits und führte ihn zu einem Verhörraum. Bradley Pace betrat den nebenan liegenden Beobachtungsraum, durch dessen Fenster man den Verhörraum einsehen konnte, ohne selber gesehen zu werden. Auf der anderen Seite des Einwegspiegels saß ein unscheinbarer Mann. Er war recht bleich, hatte dunkelbraunes Haar und war leicht übergewichtig. Er hatte das, was man wohl ein Allerweltsgesicht nennen würde. Selbst Bradley wäre es sicher schwer gefallen, ihn einem Phantomzeichner zu beschreiben. Das einzig Auffällige an dem Mann war der elegante Anzug und das leuchtend rote Hemd, das er darunter trug. Mit einem leisen Klicken öffnete sich die Tür und der Chef des Sicherheitspersonals betrat den Beobachtungsraum. In einem kurzen Gespräch umriss er das Problem. Der Name des Mannes war angeblich Victor Nasseri und er sei aufgrund eines ungültigen Passes festgenommen worden. Soweit nicht allzu ungewöhnlich. Ungewöhnlich war jedoch das angebliche Herkunftsland des Fremden. Laut seinen Aussagen und seines Passes kommt er aus Tauret. Tauret? Erwiderte Bradley mit einem verwirrten Gesichtsausdruck. Tauret sagt mir nichts. Das ist es eben. Soweit wir wissen, existiert das Land nicht. Bradleys Blick wanderte wieder zum Einwegspiegel und blieb auf dem Fremden hängen. Victor Nasseri schaute noch immer etwas nervös und verärgert drein. Tauret, murmelte Bradley. Mit welcher Maschine ist er denn gelandet? Der Sicherheitschef schaute etwas beschämt zur Seite. Das wissen wir leider nicht genau, Detective Pace. Wir konnten ihn auf keiner der Passagierlisten finden. Natürlich haben wir ihn das auch gefragt, aber er sagt, er kam direkt aus, naja. Tauret, vervollständigte Bradley Pace den Satz des herumdrucksenden Mannes, der müde zustimmend nickte. Dann streckte er die Hand aus und reichte Bradley etwas. Es waren die Dokumente des Fremden. Der Detective griff danach und sah sie sich genauer an. Der Pass wirkte sehr hochwertig. Auf der dunkelblauen Vorderseite prangte groß ein Wappen mit einem Kompass. Darüber war in goldener Prägschrift das Wort Tauret zu lesen. Unter dem Wappen stand Passport in 4 verschiedenen Sprachen. Englisch, Französisch, Spanisch und einer Sprache, die Bradley Pace noch nie gesehen hatte. Der Sicherheitschef schien Bradleys Blick gefolgt zu sein, denn er meldete sich plötzlich wieder seufzend zu Wort. Ja, das ist uns auch aufgefallen. Auch dazu haben wir ihn gefragt. Er sagt, es wäre tauredisch. Bradley musste sich bei der hörbaren Verzweiflung des Mannes ein Schmunzeln verkneifen. Was hat er als Grund der Einreise angegeben? Er behauptet, er wäre Botschafter von Tauret und von offizieller Stelle her beordert worden. Der Detective nickte knapp und blätterte weiter durch den Reisepass. Mit jeder folgenden Seite war er erstaunter über die Qualität dieser Fälschung. Mehr als ein Dutzend offiziell wirkende Stempel fremder Botschaften waren in dem Pass vermerkt. Alle mitsamt Datum der Ein- und Ausreise in den letzten Jahren. Dann schaute er sich die restlichen Dokumente an, die ihm gereicht wurden. Neben dem Reisepass waren da noch ein augenscheinlicher Führerschein und ein Ausweis, beide in einer Sprache, die er noch nie gesehen hatte. Und beide in makelloser Qualität mit Wasserzeichen und reflektiven Flächen. Erstaunlich, raunte Detective Pace. Das war noch nicht alles, warf der Sicherheitschef ein, dessen Anwesenheit Bradley schon fast vergessen hatte. Das hier haben wir in seinem Portemonnaie gefunden. Wortlos griff Bradley nach den Scheinen, die ihm gereicht wurden, und stutzte. Er hatte die Währung noch nie gesehen, doch auch sie sah nicht nach einer Fälschung aus. Nein, die Scheine sahen sogar aus, als wären sie seit Jahren im Umlauf gewesen. Ungläubig schaute er auf. Tauretische Franc, antwortete der Sicherheitschef auf den fragenden Blick des Detectives. Okay, langsam war sein Interesse geweckt. Er nahm alle Dokumente inklusive der unbekannten Geldscheine und betrat den Verhörraum. Im Gespräch fiel ihm zunächst der merkwürdige Akzent von Nasseri auf. Er sprach nahezu perfektes Englisch, jedoch mit einem leicht französischen Einschlag. Und doch kam es ihm fremd vor. Doch die Befragung drehte sich schnell im Kreis. Auf jegliche Nachfragen zu seiner Herkunft erwiderte Nasseri stets nur, dass er aus Tauret käme und wurde von Mal zu Mal ungehaltener. Das Besondere daran war jedoch, dass die Entrüstung des Mannes darüber, dass man ihm nicht glaubte, dem erfahrenen Detective nicht gespielt vorkam. Dieser Mann vor ihm schien absolut überzeugt von dem, was er sagte. Bradley verließ den Raum und besorgte eine Weltkarte. Als er zurückkam, breitete er sie vor Victor Nasseri aus und bat ihn darum, ihm zu zeigen, wo Tauret läge. Ohne zu zögern, tippte der Mann auf einen Punkt zwischen Frankreich und Spanien und grinste zufrieden. Doch der überhebliche Gesichtsausdruck verschwand schnell, als er bemerkte, dass an genau dieser Stelle Andorra geschrieben stand. Daraufhin verfiel er in eine Tirade aus wüsten Schimpfereien und verlangte zu wissen, warum man ihn hier festhielte und solche Scherze mit ihm trieb. Er rief, dass es Tauret schon seit über 1000 Jahren gab und dass er von einem Andorra noch nie gehört hatte. Es führte alles zu nichts. Es war für Bradley unmöglich, ihm verständlich zu machen, dass niemand je von dem Land gehört hatte, aus dem er angeblich kam. Es war zum Verrücktwerden. Doch als Nasseri sich darüber beschwerte, dass er nicht einmal seine Familie kontaktieren durfte, erhellte sich die Stimmung des Detectives. Seine Familie. Er ließ sich ein Telefon bringen und bat den Fremden darum, seine Verwandten anzurufen. Vielleicht könnten die ja Licht ins Dunkel bringen. Doch jede Nummer, die der angebliche Botschafter wählte, brachte lediglich eine Ansage vom Band, dass die gewählte Nummer nicht vergeben war. Bradley Pace beobachtete, wie der Mann von Nummer zu Nummer verzweifelter wurde, bis er schließlich aufgab und sichtlich mit den Tränen kämpfen musste. Nach einigen Stunden endete so vorerst die Vernehmung. Victor Nasseri wurde fürs Erste in einem Hotel in der Nähe untergebracht, bis seine Identität endgültig geklärt werden konnte. Da niemand wusste, aus welchem Land er angereist war, konnte man ihn schließlich auch unmöglich dorthin zurückschicken. Also brachte Bradley Pace den mittlerweile vollkommen zerstreuten und aufgebrachten Mann in den 13. Stock eines nahen Hotels und positionierte 2 Polizeibeamte vor seiner Tür. Dann machte er sich auf den Rückweg zum Präsidium. Auf ihn wartete ein langer Tag voller Telefonate und Recherche. In den nächsten Stunden kontaktierte Detective Pace etliche Flughäfen und Botschaften, mit denen Victor Nasseri laut seines Reisepasses angeblich Kontakt gehabt hatte. Jedoch immer mit dem gleichen Ergebnis. Niemand hatte ihn je gesehen, getroffen oder überhaupt von ihm gehört, geschweige denn von einem Land namens Tauret. Als Bradley sich nach einem weiteren erfolglosen Gespräch, dieses Mal mit der französischen Botschaft, einen neuen Kaffee holen wollte, klingelte sein Telefon. Am anderen Ende war einer der 2 Polizeibeamten, die Victor Nasseri bewachten. »Detective Pace, hier ist Officer Briggs. Er ist weg. Einfach verschwunden.« »Ganz ruhig, Briggs. Was ist passiert?« »Wir wissen es nicht. Wir standen die ganze Zeit vor der Tür Wache. Dann wollte ich ihm etwas zu essen bringen, doch das Zimmer ist leer.« Bradley Pace atmete einmal tief durch. »Ich mache mich auf den Weg«, sagte er und legte auf. Einige Minuten später dort angekommen, stellte der Detective fest, dass das Hotelzimmer tatsächlich vollkommen verlassen war. Nein, verlassen war das falsche Wort. Es war wie unberührt. Victor Nasseri hatte nicht eine einzige Spur in dem Raum hinterlassen, die bezeugen würde, dass er jemals hier gewesen war. Obwohl es unwahrscheinlich schien, dass er durch das Fenster im 13. Stock hätte fliehen können, wurde im Bereich um das Hotel nach dem Mann gesucht, jedoch ohne irgendwelche Ergebnisse. Auch alle weiteren Untersuchungen zu den Dokumenten von Victor Nasseri in den folgenden Tagen und Wochen verliefen im Sand, bis der Fall schließlich ungelöst zu den Akten gelegt wurde. Bis heute fehlt jede Spur von dem Mann aus Tauret.
Ein mysteriöser Reisender aus Tauret. Ich muss aber sagen, als der eine Beamte dann irgendwie das Geld rausgeholt hat, ne, wäre ich auch so, boah, gibt so einige Banknoten, glaube ich, in meinem Leben.
Die du noch nie gesehen hast.
Wahrscheinlich kann man immer relativ schnell dann das Land dazu erkennen.
Zum Beispiel ein 500-Euro-Schein.
Was? Das gibt es nicht. Das kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor. Ich kann es nicht einordnen. Ja, aber... Ja, ich überlege gerade so, also wenn du jetzt mal nicht davon ausgehst, dass das halt jetzt irgendwie, wenn du irgendwie jetzt so wirklich der vollen Überzeugung von irgendwas bist,
ja,
so, was aber eigentlich nicht sein kann und also, was muss das für ein Gefühl sein? Also es ist ja jetzt mal abgesehen davon, dass der einfach einmal verschwindet. So,
ja, okay,
ne?
Du meinst anstelle des Mannes, stell dir vor, du reist irgendwo hin und dann kommst du an und sagst, Deutschland? Was soll Deutschland sein?
Ja.
So, da und zeigst auf die Karte und sagst, hä, das ist Tauret.
Ja.
Ja, muss ganz schön fürchterlich sein. Ich glaube, ich würde dann einfach denken, ich habe eine krasse Psychose oder sowas.
Ja. Ja, vor allem, weil du ja auch dann dich auch, sag ich mal, aus der Position des Polizeibeamten dann ja auch fragst, was ist der Auftrag dahinter jetzt so, weißt du? Also so.
Vor allem, wenn du noch halt die Dokumente als Beweise hast. Wenn du die, also weißt du, wenn du nicht, wenn du das alles nicht hast und dann sagen, einfach guck mal auf deinen Pass, dann steht da halt auch, keine Ahnung, statt Deutschland halt irgendwas anderes, dann denkst du einfach so, okay, irgendwie alles, was ich denke, ist verkehrt.
Ja.
Aber du hast ja quasi noch diese Beweise dafür.
Vor allem hätten die nicht einfach mal fragen können, mit wem man sich denn treffen will? Der hat ja bestimmt einen Termin.
Schön im Kalender gucken.
Tja, ist er nicht drauf gekommen, der gute Briggs. Aber man kennt ihn, ne? Schön leeren Tisch vor sich und dann am Telefon aber sagen, oh, Naja, ich bin noch relativ beschäftigt heute. Es könnte eng werden. Ich melde mich.
Anfang, Mitte, Ende nächster Woche können Sie nochmal anrufen.
Mhm. Aber auch geil, seit 30 Jahren im Amt, hat schön den Luxus eigenes Büro, aber muss dann für so einen Pibifax irgendwie da durch den Traffic an wahrscheinlich Kennedy Airport juckeln, ne?
Der Chef nimmt sich, wen er will.
Wobei, vielleicht ist es auch für so jemanden ganz geil. Das habe ich mich sowieso immer ganz oft gefragt, ne? So Polizeibeamte jetzt so von der Kripo oder so. Oder ich weiß ja gar nicht, vielleicht ist es auch. Vielleicht haben wir ja Zuhörende, die, die bei den Cops arbeiten und nicht mehr auf Streifendienst angewiesen sind, in Anführungszeichen, sondern die Polizeiarbeit machen, wie jetzt so, keine Ahnung, Kripo, Drogendezernat oder so halt. Und man sieht immer dann ja in so Serien und so, wie die dann so den ganzen Tag on the road sind. Ja. Und dann abends schreiben sie nochmal einen kleinen Bericht, weil muss ja sein, irgendwie Papierkram. Aber das würde mich mal voll interessieren, ob weißt du, ist so ein Tag, haben die so einen 9-to-5-Job so? Oder fangen die irgendwann an und dann sind die so im Auto und so, warte, ich ruf nochmal kurz da an, ja, ich geh nochmal eben zum Bäcker, hol uns zwei Kaffee und dann so, fahr mal zu Familie XY, da müssen wir nochmal ein paar Türen klopfen.
Der Fall lässt mich nicht los. Ja. Dreh doch mal rum.
So, arbeiten die so?
Aber Chef,
müssen die Stunden eintragen?
Es ist 21 Uhr, es ist mir egal, das Verbrechen schläft nie.
Ja, aber müssen die dann auch in so Software jetzt so verbindlich Stunden eintragen? So,
stimmt.
Von 11 bis 12 Uhr im Stau. Auf dem Weg zu Sabine Müller.
Also ich gehe mal davon aus, dass die ein bisschen freier da sind, weil stell dir vor, du bist gerade, keine Ahnung, Überfall und plötzlich macht's bling, dein Handy klingelt, oh, Feierabend, tschüss. Ja. Damit erledigt dieser Fall von selbst. Also das muss ja ein bisschen flexibler sein. Aber es ist eine gute Frage.
Das würde mich interessieren. Also wenn ihr bei der Polizei seid und das wisst, dann schreibt uns das gerne.
Ja, würde mich auch interessieren. Aber was mich fast noch mehr interessieren würde als die Arbeitszeiten von Polizisten, ist deine Geschichte von heute.
Oh, Überleitung sein Urgroßvater hier. Meine Geschichte in Folge 44 lautet Der Rappe. Eilig, aber mit der nötigen Vor- und Rücksicht, buxierte Anka ihre älteste Milchkuh Martha durch den mittlerweile vom Regen aufgeweichten, schlammigen Boden in den Stall. Obwohl noch vor wenigen Stunden nicht eine einzige Wolke das strahlende Blau des Himmels getrübt hatte, war es plötzlich schlagartig zugezogen und der Himmel hatte sich fast gänzlich geschwärzt. »Braves Mädchen«, flüsterte Anka Martha ins Ohr und tätschelte ihr das Haupt. Ihre zweite Milchkuh Agnes hatte es sich bereits im weichen, frischen Stroh gemütlich gemacht und nur kurz ihren Kopf gehoben, als sie bemerkte, dass sie nun nicht mehr alleine war. Zur gleichen Zeit platschte Pavel Kroll über den aufgeweichten Waldboden des Bialowieca-Urwalds. Mit rasendem Herzschlag schlitterte er über das vom Schlamm verfärbte Laub und fiel bäuchlings in eine Sohle aus Matsch und Regen. Mit einem vom Dreck völlig verschmierten Gesicht tauchte er auf und drehte sich blitzartig um zu sehen, wie weit sein Verfolger von ihm entfernt war. Ihm stockte der Atem. Er hatte ihn eingeholt. Ein knapp 2 Meter großer, rabenschwarzer Rappe setzte majestätisch einen Huf vor den anderen und stolzierte auf den im Schlamm liegenden Schweinebauern zu. Feiner Nebel dampfte aus den Nüstern des schwarzen Ross und aus seinen noch schwärzeren Augenhöhlen leuchteten rubinrote Schlitze. Die düstere Mähne des Friesen wirbelte durch die vom Gewitter aufgefrischte Brise, während er mit gesenktem Haupt auf sein Opfer hinabschaute. Er gab ein letztes verabscheuendes Schnaufen von sich, bevor er sich wiehernd aufbäumte und den Schädel von Pavel Kroll mit seinen Hufen zertrümmerte. Am nächsten Morgen strahlte die Sonne erneut auf den kleinen Hof von Anka und ihrem Mann Roman. Das Gewitter hatte glücklicherweise keine Schäden angerichtet und sich auch nur wenige Stunden, nachdem Anka ihre Tiere in den Stall gebracht hatte, aufgelöst. Dennoch steckte Anka und Roman die letzte Nacht in den Knochen. Ein Fuchs war aus dem angrenzenden Wald geschlichen und hatte es auf Ankas Hühner abgesehen. Die Tiere machten so einen Lärm, dass sie und ihr Mann unsanft aus dem Schlaf gerissen wurden und in derselben Nacht mehrmals ausrücken mussten. Denn erst nachdem der Fuchs es ein drittes Mal versucht hatte, eines der Hühner zu reißen, hatte Roman ihn mit der Flinte getroffen und dem Räuber dabei den gesamten Hinterleib weggeschossen. »Verdammt!« hatte er gebrüllt. Das war nicht seine Absicht gewesen und er ärgerte sich, dass das Tier litt und er nicht richtig getroffen hatte. Mit einem auf die Stirn aufgesetzten Schuss hatte er den Räuber schließlich von seinem Leid erlöst und die Hühner von ihrer Angst befreit. Während Roman sich noch per Katzenwäsche das Gesicht wusch, hatte Anka bereits den Esel Jacek vor den Karren gespannt, mit dem sie und Roman gleich zum Wochenmarkt fuhren. Fleißig belud sie diesen mit bis zum Rand gefüllten Kannen frischer Kuhmilch und zahlreichen in gepolsterten Körben eingepackten Eiern. Anka und Roman waren kleine Bauern. Ihr Esel Jacek, ihre zwei Milchkühe Martha und Agnes und ihre sechs Hühner waren im Prinzip alles, was sie besaßen. Und sie konnten gut von allem leben, was die Tiere ihnen gaben. Das Wohl ihrer Tiere stand für sie dabei an erster Stelle. Das Land, welches sie von Romans Vater geerbt hatten, bot den Tieren genügend Platz und sorgte dafür, dass sie sich wohlfühlten. Geschlachtet wurden die Tiere nur, wenn es unbedingt sein musste, und dann auch nur zum eigenen Verzehr. »Da bist du ja endlich«, rief Anka ihrem Mann zu, der sich, während er auf sie und Jacek zukam, noch die letzten Knöpfe seines Hemdes zumachte. »Entschuldige, Slonetschko, aber ich habe diese Nacht, wie du weißt, kaum ein Auge zugedrückt.« »Wie du weißt, habe ich dieselbe Nacht erlebt wie du, mein Lieber«, zischte Anka scharf. »Bitte lass uns jetzt aufbrechen, sonst bekommen wir wieder einen schlechten Platz auf dem Markt.« Gemeinsam legten sie jeweils eine Hand an Jaceks Halfter und brachen auf. Als die beiden auf dem Wochenmarkt angekommen waren und ihr Karren über das Kopfsteinpflaster klapperte, wurden sie wie jedes Mal vom gewohnten Gelächter begrüßt. »Schaut mal, da kommen das Tierfreundepaar Romanka mit ihrem senilen Esel.«
»Na, habt ihr wieder zwei handerlesene Eier und eine kleine Tasse Milch dabei? Ihr solltet mir euren Stall verpachten, dann könnte ich noch mehr Viecher halten. Meine stehen sie schon gegenseitig auf den Füßen.«
Roman und Anka waren es gewohnt. Sie waren die einzigen Händler auf dem Markt, denen etwas an ihren Tieren lag, und wurden dafür von fast allen belächelt. Am lautesten lachte allerdings immer derselbe, Adamek Novak. Ein skrupelloser Widerling, der seine Tiere auf kleinstem Raum zusammenfärchte und misshandelte. Sein Motto, Vieh sei zum Schlachten da und müsse auf so engstem Raum wie möglich gehalten werden, um möglichst viel damit zu verdienen. Doch die Abneigung gegen Novak basierte nicht nur aufgrund von ethischen oder moralischen Differenzen. Vor ein paar Monaten hatte Novak Anka begrapscht und ihr wüste Kosenamen hinterher gepfiffen. Anka hatte dem angetrunkenen Mester eine Ohrfeige gegeben und sich aus dem Staub gemacht. Ihrem Mann hatte sie erst davon erzählt, als sie zu Hause beim Essen saßen, und Roman hatte sich geschworen, diesen perversen Tierquäler bei der nächsten Gelegenheit mit etwas Muskelkraft zurechtzuweisen. »Halt dich zurück, Romanko. Solange dieses Ekelpaket seine Finger bei sich behält, wirst du schön brav den Karren ziehen. Die haben uns hier eh schon alle auf dem Kieker.« Mit einem Brummeln gab Roman seiner Frau recht und lenkte den Esel in eine von der Sonne angestrahlte Nische, in der sie ihren Stand aufbauten. Kurz nachdem sie fertig waren und alles bereit war, kam die kleine, bucklige Frau vom Nachbarstand herüber.
»Hallo, ihr zwei«,
quiekte sie aufgeregt.
»Habt ihr es schon mitbekommen? Gestrige Nacht hat sich der mysteriöse Reiter den Schweinebauern Pavel Kroll geschnappt. Er wurde in einer Schlammpfütze im Wald gefunden. Auch seinen Kopf hat der Reiter zertrümmert. Das ist jetzt schon der vierte Händler in 4 Wochen, dem der Schädel eingeschlagen wurde. Und das Einzige, was dieser höllische Unhold hinterlässt, sind die riesigen Hufspuren seines Ross.«
Anka und Roman hatten schon von den Toten gehört. Es war ehrlich gesagt unüberhörbar, denn jeder auf dem Markt tuschelte leise darüber. Viele wagten es nicht mehr aus Angst vor dem Berittenen, nach Sonnenuntergang einen Fuß vor die Tür zu setzen. Man fürchtete sich, denn wusste man nicht, warum gerade diese 4 Händler ermordet wurden. Das Einzige, was sie miteinander verband, war ihr Beruf. Sie waren alles Bauern, die Vieh züchteten, welches sie zu Fleisch verarbeiteten und anschließend auf dem Markt verkauften. Anka schaute entsetzt zu Roman herüber, der nur kurz mit den Schultern zuckte und Jacek frisches Wasser in den Eimer füllte.
»Geh nicht mehr alleine raus, Kindchen, und pass auf, dass es auch dein Ehemann nicht tut.«
Dann kehrte ihr die alte Frau den Rücken zu und trottete langsam zu ihrem Gemüsestand zurück. Eine Gänsehaut legte sich über Ankas Arme und sie musste sich schütteln, um wieder auf andere Gedanken zu kommen. Als sie und Roman einige Stunden später damit beschäftigt waren, ihre nicht verkauften Waren wieder zurück in den Karren zu laden, begann es wie am gestrigen Tag erneut zu regnen. Ein kräftiger Wolkenbruch hatte den Himmel über dem kleinen Städtchen verdunkelt und dicke Regentropfen prasselten geräuschvoll auf das Kopfsteinpflaster, in dessen schmalen Rillen sich bereits Wasser sammelte. Aus den Augenwinkeln sah Anka, wie Adamek Novak sein Fleisch in seinem Wagen verstaute und die viel zu enge Schlinge, die um den Hals seines Ackergauls gelegt war, noch enger zuzog.
»Du blöder Bock! Landest bald auch in dem Karren!«
hörte sie ihn grunzen. Er klang ziemlich alkoholisiert und Anka war froh, dass Roman bei ihr war. Angewidert wandte sie ihren Blick ab und verließ mit Roman und ihrem Esel Jacek im Schlepptau den Wochenmarkt. Auf dem Rückweg mussten sie wie immer durch ein kurzes Waldstück. Anka spürte, wie sich erneut eine Gänsehaut über ihrem Körper ausbreitete und fasste mit ihrer freien Hand unter Jaceks Kopf nach Romans. Wenn die Sonne strahlt und die Vögel zwitschern, ist dieses kleine Waldstück ja wirklich schön. Aber jetzt? Langsam warteten die zwei mit Jacek durch den weichen, moos- und laubbedeckten Boden. Aufgrund des sich im Wald gebildeten Nebels kamen sie nur sehr schleppend voran. Ruhig, Jacek, beruhigte Roman plötzlich den Esel, der kurz vor Ende der letzten Waldbiegung zu bocken begann und unerwartet unruhig wurde. Was ist denn mit dir, alter Junge?
Er hat im Gegensatz zu dir wohl schon mitbekommen, dass es jetzt ungemütlich wird, krächzte es hinter Roman aus einem Gebüsch, aus dem jetzt ein vom Regen verschmierter Adamek Novak wankte und ohne Vorwarnung einen dicken Ast hinter seinem Rücken hervorschnellen ließ, den er Roman senkrecht von oben auf den Kopf donnerte. Während Jacek einen markerschütternden Schrei von sich gab, sackte Romans Körper lautlos in sich zusammen und platschte auf den überfluteten Waldboden. Anka schrie vor Entsetzen, doch Novak war bereits bei ihr und packte sie mit seinen dreckigen Fingern fest an der Kehle. Anka konnte seinen stinkenden Atem durch den Regen wahrnehmen und starrte mit aufgerissenen Augen in sein schmutziges, grobschlächtiges Gesicht.
»Hast wohl gedacht, aus unserer kleinen Romanze wird nichts mehr, was?«
Er lachte widerwärtig und stieß sie mit voller Wucht zu Boden. Während er damit beschäftigt war, sich seines Gürtels zu entledigen, hörte Anka plötzlich ein seltsames Geräusch. Es klang wie das Getrappel von Pferdehufen. Auch Novak schien es gehört zu haben. Verdutzt drehte er sich um und erschrak beim Anblick des auf ihn zugaloppierenden riesigen, pechschwarzen Friesen so sehr, dass er rückwärts neben Anka in den Schlamm fiel. Schnaufend beugte sich der Rappe, der ein Stockmaß von mindestens 2 Metern haben musste, über den nach Alkohol stinkenden Mäster und Schlachter und blies bedrohlich Dampf aus seinen Nüstern. Unter der Last seines schweren Rumpfes bohrten sich die Hufe des Rappen in den weichen Waldboden. Das feurige Rot seiner Augen glühte durch die Dunkelheit und fixierte den sich im Schlamm windenden Novak. Anka blickte zu dem Hengst hinauf. Er war riesig, ein anmutiger, kräftiger, pechschwarzer Friese, der sich jetzt wieder langsam in Bewegung setzte und seinen rechten, mit dem Blut seiner Opfer verkrusteten Vorderhuf auf die Brust von Adamek Novak presste. Nebel umhüllte das Pferd, während es sich wiehernd aufbäumte und für eine Sekunde auf seinen Hinterbeinen stehend innehielt. Als Anka ihren Kopf hob, kreuzte sie den Blick des Rappen. Es war, als wäre die Zeit stehen geblieben. Das Rot seiner Augen loderte aus den schwarzen Höhlen. Anka hatte das Gefühl, der Rappe würde sie bewusst anstarren. Sie fürchtete sich nicht. Im Gegenteil, sie war in Sicherheit. Mit einem letzten durch den Wald widerhallenden Wiehern ließ der Rappe seinen Körper zu Boden sinken und vergrub mit voller Wucht seine Vorderhufe in dem Gesicht von Adamek Novak. Danach stolzierte er, ohne Anka auch nur eines weiteren Blickes zu würdigen, an ihr vorbei und musterte den Esel Jacek. Er ließ seinen dampfenden Atem erneut aus seinen Nüstern und tätschelte plötzlich unerwartet mit der linken Seite seiner Stirn das Haupt des Esels. Anschließend preschte das Ross in das vom Nebel verhangene dunkle Geäst des Bialowieccher Urwalds und verschwand in der Dunkelheit.
Also zuerst mal dachte die ganze Zeit, der heißt Adam Mac Novak, weißt du, so ein Amerikaner, weißt du, mit Mac MC. Adam Mac Novak. Und ich habe so ganz irgendwie das Gefühl, das ist so eine, ist das eine Wehrpferdgeschichte?
Eine was?
Eine Wehrpferdgeschichte?
Eine Wehrpferdgeschichte?
Das klingt wie so eine Werwolfgeschichte, nur mit einem Pferd. Eine Wehrpferdgeschichte.
Ah.
Weil, mit dem Tätschel am Kopf hat man zum Schluss nochmal den Typen gesehen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass er dann jetzt sieht, ah, und der Mann ist nicht da oder sowas. Ich habe mir das Gefühl, wenn der bewusstlos wird, wird er zu einem Pferd oder sowas. So kam das. Und.
Ah, okay.
Und das erinnert mich an irgendwas. So eine Statue. Also irgendwie. Ich
schweige.
Okay, ich habe in meinem Kopf das irgendwie so, ich erinnere mich an irgendwas, was ich mir irgendwo gesehen habe, mit so einer Statue mit so einem, von so einem Pferd mit so roten Augen. Da musste ich halt am Ende dran denken, weil das auch so rote Augen hatte. Ah, ich bin mir sehr unsicher. da muss ich nochmal in mich gehen. Adam Mac. Ja, check.
Adam Mac, ja. Mir, aber wo du eine Sache sagst, die dir die ganze Zeit so im Kopf will. Weißt du, was mir jetzt mal aufgefallen ist? Hast du, komplett anderes Thema jetzt, Leute, aber es ist mir vor ein paar Tagen bewusst geworden. Hast du früher Super Mario 64 gespielt. Auf dem N64.
Ich hab's mal gespielt, aber ich hatte das nicht selber.
Kannst du dich da, also du musst da ja immer, wenn du ein Level betreten willst, musst du ja immer in so ein Bild springen.
Ja.
Ne? Und wenn du da reinspringst, dann siehst du ja vorher immer so blaue Sterne, beziehungsweise schon gelbe, die du erreicht hast.
Ja.
Da weißt du dann immer, okay, du musst, der Stern. Und der sagt doch dann immer so, let's go, ne?
Ach, let's go.
Der sagt, let's go. Der sagt, let's go.
Ist dir jetzt aufgefallen? Digga,
vor allem, Mario sagt ja immer, let's go. Das versteht ja jeder. Aber diese Stimme sagt halt, let's go. Und ich dachte mir, der lag irgendwie so, ich hab das nie verstanden, der sagt immer, let's hecko. So, weißt du, so, hä, was redet der denn da? Let's hecko. Und wenn du das liest und dann sagt er, der sagt halt nicht, let's go, der sagt, let's go.
Ja, gut.
Und ich hab das immer falsch.
Wie alt warst du da?
Als ich es gespielt habe, war ich klein. Da war ich so,
ich glaub, ist noch okay.
Wie alt ist man da? Wann kam der raus? 96? Nee, später.
Weiß ich nicht genau.
98? Ich glaube, 98 kam der N64 raus in Deutschland. Also ich hatte den ziemlich zum Release. Mhm. Sagen wir mal, ich war 9. 8, 9.
Ja, gut.
Let's go.
Dann weiß man
aber
das.
Aber warum sagt man Let's go? Wer würde das so aussprechen?
Dingsbums Martini, wie er heißt. Heißt er nicht so? Der spricht
ja, aber der spricht den nicht. Der spricht diese Stimme nicht.
Ja, gut.
Das Ding
ist so. Ich dachte, was kommt jetzt? Ich will jetzt mal
wissen, wer alles jetzt mindblown ist und sagt, wach, was, das hat er.
Was habe ich bei so viel Kram? Es gibt bei Stromberg zum Beispiel so eine komische Uhr, die so ein Wecker. Und ich, ohne Scheiß, auch immer noch, alle, die ich bisher gehört habe, sagen, die Uhr sagt dann quasi wie so eine Kuckucksuhr, sagt aber Zeit für eine Pause. Ich verstehe bis heute, auch jetzt, wenn ich es anmache, immer, die sagt Papa der Große. Und ich weiß nicht warum.
Das nach der Aufnahme mir einmal zeigen.
Aber ich finde, das klingt immer Papa der Große. Und ich hab's ewig nicht gerafft, was der Scheiß soll. Bis in irgendwer mal meinte, nee, der sagt was komplett anderes. Ich glaube, es gibt so einfach, und man hat das dann so fest verankert im Kopf, dass man da nicht mehr wegkommt von. Genau wie mit Adamek. Adamek Nuggets.
Bist du schon mal geritten?
Oh, als Kind irgendwann mal, weil eine Klassenkameradin von mir Pferde hatte. Aber ich glaube, da saß ich nur einmal ganz kurz drauf.
Du bist dann auch ein Junge vom Dorf.
Ja, aber ich kann nicht reiten.
Du bist eher Moped gefahren, ne?
Nicht mal das. Fahrrad. Fahrrad, ich war drei Esel.
Stimmt, wir wissen ja, dass Josh sich immer früher, anstatt irgendwie heimlich eine Cola mit seinen Freunden reinzuziehen, einfach eine Buddel Sauren gegönnt hat.
Stimmt, hab ich letztes Mal erzählt, ne?
Deswegen im Stream, glaube ich.
Im Stream habe ich es erzählt,
deswegen ist Josh auch immer brav Fahrrad gefahren.
Statt Süßigkeiten zu kaufen, also so jung war ich da nicht mehr, als ich Sauren für mich entdeckt
habe. Das wäre mal eine Frage. Nächste Frage an unsere zuhörenden Polizisten und Polizistinnen. Gibt es eine Promillegrenze für Reitende?
Safe die gleiche wie mit Fahrrad. Du nimmst sie am Straßenverkehr teil, dann glaube ich.
Okay, dann dumm gefragt, dann wie hoch? Also, weil ich würde sagen, ein Pferd zu lenken besoffen ist schwieriger als ein Fahrrad.
Ich glaube, das gleiche, 0,5. Das ist, glaube ich, für Fahrrad und Auto auch das gleiche.
Wirklich?
Ich meine ja. Aber ey, verbessert mich gerne.
Das wäre ja richtig nice, wenn wir einfach so ein Loophole jetzt gefunden haben und jetzt einfach jeder Alkoholiker irgendwie einen Reitschein macht oder so.
Die Stadt ist am Wochenende voller
Pferde. Das ist hier Wilder Westen wieder.
Das gibt es doch irgendwo in Amerika, gibt es doch so eine Stadt, wo die ganzen Leute wieder Pferde für sich entdecken. Und da gibt es so auch in der Black Community super viele Cowboys jetzt, so Neo-Cowboys.
Ja, echt?
Hab ich irgendwann mal gesehen.
Wie heißt denn noch die Serie? Westworld.
Stimmt, ja. Ja, so ein bisschen. Ich weiß nicht genau. Ich habe es irgendwann mal so einen Bericht gesehen. Ich glaube, wahrscheinlich von Vice oder sowas. Und da ging es dann irgendwie um so irgendwelche Städte in Amerika.
Ja, Vice. Ich habe schon vor mir irgendwie die Black Community
Black
Cowboys.
Black Liberal Cowboys in America. South America. Wahrscheinlich noch im Süden irgendwo oder sowas.
Ja,
ja, die Vice-Überschriften halt.
Cool. Ja, finde ich aber, würde ich mich für stark machen, dass es wieder mehr Pferde im Verkehr gibt. Oder? Also ich finde ja auch zum Beispiel berittene Polizistin, also heute ist ja wirklich hier die Polizeifolge aus dem Altbau, aber Polizei auf Pferden habe ich richtig fucking Respekt vor. Ich
meine, ja, richtig so.
Ich habe krass Respekt / Angst vor Pferden so ein bisschen, also vor so richtig, weil die so riesig sind und weil man immer so denkt, so zum Beispiel ich hatte mal so eine ganz, ganz alte erste fünfte Klasse Freundin so. Und die hatte Pferde. Und dann waren wir bei der da im Stall. Und dann wollte sie ihr vor meinen Augen, ihrem Gaul, dann eine Moorrübe geben. Und dann hat er ihr in die Hand gebissen. Weißt du, so Ritter sind
ja.
Die haben ja auch Kiefer.
Ja, die so, zermalmen das ja irgendwie so, ne?
Ja, Schwede, ey, das war schon fies.
Ich finde die auch, die sind einfach riesengroß. Und die sind ja offensichtlich auch scheiße stark. Ich meine, die können einfach Menschen auf ihrem Rücken durch die Gegend...
Junge, wir benennen unsere fucking Horsepower, PS, ja, nach irgendwas.
Ja, krass. Die sind schon krass. Also deswegen, ich habe da auch... Also ich glaube auch, weil ich nie große Berührungen mit Pferden hatte so selber, weil ich nie geritten bin oder sowas, habe ich, glaube ich, auch noch mehr Respekt davor. Ich glaube, wenn man die kennt, dann kann man, weiß man so ein bisschen, ja gut, du musst halt mit denen umgehen können. Oder so. Wie mit Hunden. Wenn du gar keine Hunde kennst, also... Kein Mensch, der Hunde hat, hat grundsätzlich vor Hunden Angst, sondern höchstens vor bestimmten.
Ja.
Und vielleicht ist es bei Pferden ähnlich.
Ja.
Na gut.
Aber ich glaube, man wächst da auch anders mit. Ja, ich glaube, man wächst da aber auch irgendwie anders mit auf. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, früher, als ich noch auf dem Dorf gewohnt habe, da siehst du die halt jeden zweiten Tag.
Ja, klar, überall.
Und du siehst überall Pferdeäpfel und so. Und, und wenn du in der Stadt bist, ist das einfach vorbei.
Stimmt,
so,
siehst du gar nicht.
Du siehst das gar nicht mehr. Und wenn du eins siehst, bist du, also ist bei mir immer so, oh, guck mal, ein Pferd. So als würdest du irgendwie einen Elefanten sehen, der hier an Osterdeich vorbeikommt.
Aber das ist doch auch das Klischee von so Städtern, die mal aufs Land kommen. Ja, sagen, guck mal, eine Kuh.
Das ist wirklich so, aber es ist wirklich so. Also es ist wirklich so. Wenn wir hier die Eselsrunde machen, diesen Spaziergang, den wir auch schon mal gemacht haben, Silvester, und dann kommst du da vorbei bei den Eseln und Ziegen und
ist
so.
Schön, ne?
Ja, da ist immer richtig herber Hand dran.
Ja, unsere große Hunderunde ist auch, da gibt es diese Galloway Rinder und sowas.
Die sind auch nice.
Voll geil.
Gut, Leute.
Also man sollte dankbar sein, wenn man auf dem Land aufwachsen durfte.
Apropos dankbar. Perfekte Überleitung hier von ein klassischer Klima eigentlich mal wieder. Wir möchten uns natürlich auch in dieser Folge ganz herzlich bei unseren neuen supportenden Menschen bedanken. Und zwar haben wir drei neue Patreons, die wir herzlich begrüßen möchten in unserer Runde. Und zwar vielen Dank an Katharina, vielen Dank an Lissy, vielen Dank an Dami und herzlich willkommen bei den Patrons.
Und auch vielen Dank an die Leute, die uns bei PayPal unterstützt haben. Und das sind diesmal Denise, Daniel, Mike und Celine. Bei Daniel bin ich mir auch gar nicht ganz sicher, weil da stand liebe Grüße Mara. Deswegen einfach vielen Dank an beides, Daniel und Mara.
Vielen Dank
euch, dass ihr uns unterstützt habt. Und an dieser Stelle natürlich auch wie immer vielen Dank an alle, die uns jeden Monat unterstützen bei Patreon und bei Steady.
Gruß und Kuss. Wenn ihr uns auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Die Links dazu findet ihr entweder in unseren Shownotes, bei Instagram in der Bio oder auch bei Twitter in der Bio.
Wenn ihr uns anderweitig unterstützen wollt, dann teilt uns gerne, erzählt euren Freunden von uns, hört unsere Folgen, all diesen Kram. Oder schreibt uns eine Bewertung bei iTunes. Da freuen wir uns auch immer drüber. Da sind auch wieder ein paar neue dazugekommen.
Ganz genau. Außerdem solltet ihr uns auch bei Instagram folgen, denn dort könnt ihr an unseren tollen Abstimmungen teilnehmen, die wir hier immer zu Anfang jeder Folge vorlesen. Und ihr bekommt ein paar Hintergrundinformationen zu den wahren Fällen und ab und zu auch mal ein sexy Selfie von uns beiden.
Die sexiesten Selfies überhaupt. Außerdem, wenn ihr noch mehr sexy von uns sehen wollt, dann kommt doch bei Twitch rein. Denn Christoph und ich streamen mittlerweile 2 bis 4 Mal die Woche bei Twitch. Guckt zum Beispiel Dienstag und Donnerstag, sind eigentlich unsere festen Tage, aber checkt das auf jeden Fall aus. Wir sind auch bei Instagram unter Gaming aus dem Altbau. All das findet ihr aber auch, wie immer, in den Linktree in den Shownotes.
Genau, wenn ihr das alles nicht merken könnt, genau, wie ihr schon gesagt habt, checkt einfach die Shownotes, checkt die Linktrees auf unseren Instagram-Kanälen und followt und abonniert auf jeden Fall diesen Podcast. Gerne bei Spotify oder sonst, wo ihr eure Podcast am liebsten hört. Abonniert uns da, damit ihr immer auch auf dem Laufenden bleibt.
Und dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören und dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid. Und wir hören uns in der nächsten
Geschichte aus dem Altbau.
Bradley ließ seinen Blick über seinen leeren Schreibtisch und die ebenso leere Ablage für aktive Fälle schweifen. Schon noch einiges. Egal, ich brauch sie im JFK.
Man kennt ihn. Wie wir ein einfach beide uns selber auch in diesem Bradley Pace gerade gesehen haben. Naja, also.